Deutschlandfunk, Information und Musik.
Im Fernsehen fährt Volodymyr Selenskyj Fahrrad und kämpft als Protagonist der Serie Diener des Volkes gegen die Oligarchen und das politische Establishment. Im wahren Leben ist der neue ukrainische Präsident standesgemäß in einer Limousine unterwegs mit Personenschutz. Im April hatten die Ukrainer den Schauspieler und Komiker Selenskyj mit hoher Mehrheit ins Präsidentenamt gewählt. Einen Politikneuling ohne konkretes Programm, der aber mit seinen Shows die Leute zum Lachen brachte. Kritiker fürchteten, dass Selenskyj nicht in der Lage sei, die Probleme der Ukraine zu lösen: Armut, Korruption und vor allem den Konflikt in der Ostukraine. Heute, 3 Monate später, wählen die Ukrainer ein neues Parlament. Selenskyj hat die Wahlen vorgezogen und wie es aussieht, könnte er auch diesmal klar als Sieger daraus hervorgehen. In den Umfragen ist seine neu gegründete Partei stärkste Kraft. Vor der Sendung haben wir Wilfried Jilge erreicht. Er ist Ukraine-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und gerade auch in der Ukraine unterwegs. An ihn ging die Frage: Manch ein Beobachter hatte vorausgesagt, dass Selenskyj seine Wähler schnell enttäuschen werde, weil er eben gar kein politisches Programm hat. Das scheint aber nicht der Fall.
Das ist noch nicht der Fall, weil wir uns im Grunde genommen in einem permanenten Wahlkampf befinden und neben der Motivation von Selenskyj jetzt ausgesehen, die Wahlen deswegen früher durchzuführen, damit er auch eine Mehrheit bekommt, um für seine Politik eine Basis zu haben, war das andere Motiv der sogenannten Mannschaft Selenskyjs auch durch die vorgezogene Neuwahlen erst gar nicht in die Bredouille neuer Entscheidungen zu kommen. Das heißt, wir befinden uns in einer permanenten Mobilisierungsphase und da treten leider, muss man sagen, auch die konkreten Diskussionen über konkrete Reformen in den Hintergrund. Und das spielt einer Mannschaft in die Hände, die sich natürlich sehr gut auskennt in Medienkampagne. Selenskyj verfügt über ein eigenes Medienimperium, im Grunde genommen über die Basis eines eigenen Fernsehkanals. Und insofern ist das eben auch ein Grund dafür, warum die Enttäuschung noch nicht da ist. Es gibt noch keine Ergebnisse, vor allem in der Innenpolitik, über konkrete Handlungen.
Das heißt, es ist nach wie vor sehr schwer einzuschätzen, wofür Selenskyj politisch eigentlich steht?
Es ist schwer einzuschätzen und es ist sozusagen nur im Grundsatz zu sehen, was er vorhat. Was er im Grundsatz fordert, klingt sehr populär und das kann man eigentlich auch mit gesundem Menschenverstand nur unterschreiben, wenn er sagt, er ist für die Bekämpfung der Korruption. Das muss man alles unterstützen. Positiv ist, dass Selenskyj auch bei den Partnern in Europa deutlich gemacht hat, bei seinen westeuropäischen Partnern in der EU, dass er die Reform fortsetzen will, insbesondere bei Themen wie Justiz und Antikorruption. Aber im Detail, was das bedeutet, gibt es offene Fragen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass er gerade in der letzten Zeit gewisse populistische und leider auch ins Autoritäre gehende Verhaltensweisen gezeigt hat, die problematisch sind. Ein Beispiel: die Ernennungen in wichtige Schlüsselpositionen, zum Beispiel bei den regionalen Gouverneuren, sind Ernennungen von Politikern, örtlichen Politikern, die nicht frei sind von fragwürdigen Machtnetzwerken. Das gilt insbesondere für die Ernennung des Gouverneurs im kontrollierten Teil des Donbass, in der Luhansk-Region. Das ist ein Mann, der eine engste Nähe hatte zum Janukowitsch-Regime. Und da haben sich viele gefragt, was bedeuten solche Ernennungen? Oder ein anderes Beispiel: er hat, und das ist im Grunde genommen auch ein Klientelismus neuerer Art, Selenskyj ist kein Oligarch, der mit anderen Oligarchen Deals macht, das ist schon mal positiv. Problematisch ist aber dieser neue Klientelismus nach dem Motto: ich vertraue nur Personen aus meinem engeren Freundeskreis, aus dem TV-Kanal 1+1. Und da hat er ja zum Beispiel einen seiner Freunde zum stellvertretenden SPU-Chef gemacht und der hat sich dann erstmal geweigert, zum Beispiel die Einkommensdeklaration auszufüllen, ein wichtiges Ergebnis der Maidan-Reform. Also Selenskyj muss, wenn er die guten grundsätzlichen Absichten mit Inhalt füllen muss, er muss solche Verhaltensweisen ablegen und deswegen wird es wichtig sein, bei aller Begeisterung über mögliche Wechsel, über mögliche Veränderungen auch im Parlament, über viele neue, möglicherweise auch junge Leute im Parlament, bei all dieser Begeisterung darf man nicht vergessen, in konkreten Dingen, denn die Probleme in der Ukraine liegen immer im Detail, Selenskyj auch mal zur Rede stellen und nachzufragen, was er denn damit bezweckt.
Sie haben die neuen, jungen Leute im Parlament angesprochen, die dann jetzt eventuell dort zu erwarten sind. Lassen Sie uns sprechen über diese neu gegründete Partei von Selenskyj. Sie heißt Diener des Volkes, also genau wie die Fernsehserie, in der er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Was können Sie sagen über diese Partei? Hat sie ein Programm? Und wer sind die potenziellen neuen Abgeordneten im ukrainischen Parlament?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass diese Partei immer noch im Aufbau befindlich ist. Das ist, wie übrigens auch viele andere Parteien in der Ukraine, die schon aufgebaut sind, keine Programmpartei und wird es möglicherweise auch gar nicht werden. In dieser Partei ist vieles noch im Fluss und wir müssen jetzt Folgendes wissen. Das ukrainische Parlament wird nach einem gemischten System gewählt. 50% Parteilisten, 50% Mehrheitswahlkreise. Ich will mal mit der Parteiliste anfangen. Da hat die Partei Diener des Volkes gute Leute aus der reformorientierten Zivilgesellschaft aufgestellt. Das könnte ein guter Anker sein und das könnten kritische Leute sein, die auch wirklich an nachhaltiger Reformarbeit, am dicken Bretterbohren in der Gesetzgebung interessiert sind, die sind motiviert. Das ist schon mal positiv. Was fragwürdig ist, dass auch unter diesen Listen zum Teil Leute sind, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind oder die niemand kennt. Das heißt, wir werden es mit einer Partei, mit einer großen Fraktion wahrscheinlich zu tun haben, in der sich viele völlig fremd sind. Und das ist ein Problem auch für die zum Beispiel reformorientierten Neulinge, die schon gute Arbeit in der Zivilgesellschaft geleistet haben, dass möglicherweise solche Einzelkämpfer dann unter den Druck der 3-4 Machtzentren dieser Partei geraten. Das heißt, in dieser Partei wird sich die Mehrheit völlig fremd sein. Das gilt erst recht für diejenigen Kandidaten, die über die Mehrheitswahlliste gewählt werden. Ich bin ja jetzt in der Südukraine und gucke mich hier ein bisschen um. Und die Leute sagen, dass sie viele Leute, die für die Selenskyj-Partei kandidieren, überhaupt nicht kennen, geschweige denn, dass man überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich in der Politik vorhaben. Hinzu kommt, dass über die Mehrheitswahlkreise auch massiv manipuliert wird. In dieser Begeisterung nutzen viele auch fragwürdige Kandidaten früherer anderer Altparteien die Symbolik Selenskyjs, um sich sozusagen nach vorne zu pushen. Es könnte sein, und deswegen muss man noch vorsichtig sein bei Analysen, wie stark diese Fraktion wird, es könnte eben auch sein, dass ein Teil dieser Abgeordneten der Mehrheitswahlkreise nach der Wahl, wenn sie dann mal im Parlament sitzen, möglicherweise ganz eigene Interessen verfolgt. Also wir sehen hier, dass einerseits aufgrund der Umfrageergebnisse Selenskyj eine Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen oder zumindest so stark zu werden, dass er eine Koalition so bilden kann, um vieles in seiner Politik anzupacken. Es kann aber auch andererseits sein, dass wir es mit einer heterogenen Fraktion zu tun haben werden, die möglicherweise in ein paar Monaten ganz anders aussieht.
Und sollte Selenskyjs Partei dann heute tatsächlich stärkste Kraft werden, dann dürfte es ja auch einen neuen Ministerpräsidenten aus seinen Reihen geben. Gibt es da schon einen Kandidaten?
Also das ist jetzt Spekulation. Da werden Kandidaten genannt oder sie bringen sich selbst ins Spiel. Was man vielleicht sagen kann, dass im Gegensatz zur Präsidentenwahl, wenn Sie die Umfragen ansehen, es für die Bürgerinnen und Bürger noch keinen Top-Kandidaten gibt. Aber diese Umfragen, wie gesagt, muss man vorsichtig sehen, ist derzeit oder war lange Zeit in den Umfragen für einen neuen Premierminister führend, eine führende Persönlichkeit, nämlich Juri Boyko von der Oppositionsplattform für das Leben. Das ist die pro-russische Partei schlechthin, die übrigens möglicherweise zweite Kraft wird. Allerdings kriegt er insgesamt auch nur 13-14% und dann hat er direkt hinter sich mehrere Kandidaten mit 12-13%. Also hier ist noch vieles unklar und ich denke, Selenskyj und seine Partei werden jetzt erstmal abwarten, wie sich die Wahlen ergeben, wer auch übrigens die 5%-Hürde überschreitet, weil er möglicherweise auch Kompromisse machen muss, wenn er Koalitionspartner braucht und dann ist noch nicht 100% sicher, ob der Premierminister überhaupt aus seinen Reihen kommt.
Wir müssen das Ergebnis der Wahl natürlich erstmal abwarten, aber lassen Sie uns vielleicht dennoch ein bisschen über die politischen Perspektiven für die Ukraine sprechen. Selenskyj hatte ja angekündigt, sich mit dem russischen Präsidenten Putin an einen Tisch setzen zu wollen, um eine Lösung für den Konflikt in der Ostukraine zu finden. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ihm das gelingt?
Ich bin sehr skeptisch, was die Lösung des politischen Teils des Konflikts und des politischen Teils des Minsker Pakets angeht. Das Problem ist, dass Selenskyj gute Absichten hat und er hat eine Sprache gefunden zu den russischsprachigen Bürgern in der Ostukraine. Das ist positiv. Und er könnte der Mann sein, der zumindest humanitäre Fragen für die Menschen in den nicht kontrollierten Gebieten verbessert. Die Gefahr ist aber, und die liegt im sicherheitspolitischen Bereich, wir haben es mit einem Präsidenten zu tun und mit einer Mannschaft, zumindest ein innerer engster Kreis, die von Außenpolitik wenig verstehen, die nicht erfahren sind diplomatisch. Und die Gefahr ist, dass er, wenn er sozusagen eins zu eins auch mal mit Putin verhandeln sollte, dass er dann möglicherweise Fehler macht. Und diese Fehler liegen eben im Detail. Das muss noch nicht mal eine schlechte Absicht sein und können schnell auf Kosten der ukrainischen Souveränität gehen. Das heißt, was man meines Erachtens jetzt tun muss, man muss die Erwartungen etwas drücken, aber trotzdem die Möglichkeit des Machtwechsels nutzen, um ganz konkrete Fragen zu lösen. Der Zugang zu Renten für die Menschen in den nicht kontrollierten Gebieten, die Verbesserung der Checkpoints, alles Dinge, wo die Ukraine zeigen kann, dass ihnen die Menschen in den nicht kontrollierten Gebieten wichtig sind und somit auch der russischen Propaganda in diesem Konflikt den Boden entziehen kann. Also das sind alles Dinge, die getan werden können, einschließlich der Verbesserung auch der ökonomischen Kontakte, damit sich die beiden Gebiete nicht weiter entfremden. Aber er sollte die Erwartungen bei den sicherheitspolitischen und politischen Lösungen heute nicht schon zu hoch schrauben. Denn die Gefahr ist, dass er sie nicht erfüllen kann. Denn das hängt meistens von Russland ab. Und kann er sie nicht erfüllen, dann werden die prorussischen Parteien, die Putin hörig sind, und das ist vor allem die Oppositionsplattform, die heute keine Mehrheit haben, aber die wieder stärker werden, die werden versuchen zu sagen, seht her, er kann es nicht und wählt uns, denn wir haben den direkten Draht zu Russland. Also konkrete Schritte sind möglich, hier kann Zelensky neue Dinge bringen, aber man sollte auch in seinem Interesse, und er sollte es selbst, die Erwartungen nicht so hoch schauen.